Wir sind ja so in den letzten Wochen und auch noch in den nächsten Wochen damit beschäftigt, uns die Aussagen der sogenannten Bergpredigt etwas näher zu Gemüte zu führen und dabei zu erkennen, wie aktuell diese Aussagen tatsächlich doch auch für unsere heutige Zeit ist. Und wir sind heute bei dieser Reise durch diese bedeutungsvolle Rede von Jesus am Berg damals am fünften Abschnitt angelangt. Und wir haben schon ein paar Mal festgestellt, dass diese Aussagen von Jesus doch unserer vielfach über Jahrhunderte gewonnene Vorstellung vom Leben doch ziemlich zuwiderläuft. Das geht nicht einfach so rein, ja, sondern das stellt unser Leben, unsere Vorstellung vom Leben manchmal sogar so richtig auf den Kopf. Und ich bin dennoch der Überzeugung, dass diese Aussagen von Jesus in dieser Rede am Berg nichts an Aktualität und auch nichts an Brisanz in diesen vergangenen 2000 Jahren eingebüßt haben. Aber es kann tatsächlich passieren, und es wird vielleicht auch heute so sein, in dieser Predigt, dass wir uns erst einmal so richtig vor den Kopf gestoßen fühlen. Wie kann denn Jesus so radikal das formulieren? Da macht das doch überhaupt gar keinen Spaß mehr. Das schafft doch überhaupt gar niemand, das so zu tun, wie er das hier so gesagt hat. Das ist doch irgendwie weltfremd. Man kommt hier einfach nicht zu Potte, wenn man das so machen möchte, wie Jesus es in dieser Bergpredigt dann geäußert hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns diese Aussagen der Bergpredigt, jetzt speziell dieser Seligpreisungen, die wir in den letzten Wochen ja schon begonnen haben, tatsächlich manches verändern kann in unserer Welt. Aber zunächst einmal in meinem persönlichen Leben. Ich glaube, dass sich da wirklich was verändert, auch im Umgang miteinander in dieser Welt, auch im Umgang in der Gemeinde untereinander. Es kann sich auch was verändern im Blick auf den Einfluss, den die Christen in dieser Welt um sie herum wahrnehmen können, ausüben können. Ich bin der Überzeugung, dass diese Sätze von Jesus an Kraft und an Autorität überhaupt nichts eingebüßt haben, sondern wirklich nach wie vor brandaktuell sind. Und Jesus, denke ich, sucht jetzt Menschen, die Bereitschaft mitbringen, sich unter diese Aussagen zu stellen, sich auch was sagen zu lassen, was so ihre Meinung vom Leben zurechtrückt, korrigiert, vielleicht sogar auf den Kopf stellt. Jesus sucht Leute, die sagen, jawohl, das will ich genauso tun, das will ich genauso erleben, wie es hier Jesus formuliert hat. Und ich möchte Jesus die Chance geben, in meinem Leben den Finger auch an manche Wundenstellen zu legen. Nicht nur, um dann zu heilen, sondern auch mich einen neuen Weg zu führen, dass ich Jesus vielleicht in einer tieferen, in einer neuen Art und Weise erleben und begegnen kann. Nämlich dann, wenn ich genau in dieser Spur drin bin, in der er mich hineinstellen möchte. Jesus sucht Leute, die ihm begegnen mit dem Wunsch, dein Wort sei willkommen in meinem Leben. Auch wenn es mich korrigiert. Dein Wort sei willkommen. Ich möchte uns diesen Satz, den wir heute näher betrachten werden, in dem ganzen Zusammenhang dieser sogenannten Seligpreisungen, den Glückwünschen eigentlich, die Jesus seinen Freunden hier mit auf den Weg gibt, mal vorlesen. Ich zitiere Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Sie können es gerne hier vorne mitlesen in dem Wortlaut aus der Übersetzung, Übertragung, Hoffnung für alle oder auch dann auf den Infoblättern in englischer Sprache, wenn Ihnen das geläufiger ist. Da hat sich das dann damals am Berg folgendermaßen zugetragen. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er, sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen oder Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und jetzt der Vers, der uns heute noch beschäftigen wird. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Soweit diese Aussagen von Jesus. Und wir merken schon, wie sich uns so langsam die Nackenhaare sträuben. Das rollt uns die Fußnägel, sowas zu hören. Dieser Widerspruch in sich zu dem, was wir als Menschen normalerweise erstrebenswert finden. Wer will denn freiwillig trauern? Wer will denn Hunger und Durst haben? Wer will denn so als der Verlierer dastehen? Als derjenige, der verleumdet wird? Barmherzigkeit, dieses Wort Barmherzigkeit steht im Zentrum dieser nächsten halben Stunde. Es ist ein zentraler Begriff im christlichen Glauben überhaupt, gerade im Neuen Testament, von zentraler Bedeutung. Auch wenn er im öffentlichen Leben in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft nun wirklich aus dem Wortschatz nahezu verbannt worden ist. Das Wort Barmherzigkeit taucht ja so in den Medien, in den Zeitungen oder sowas kaum mehr auf. Heute sind es mehr solche Worte wie soziale Gerechtigkeit oder Zivilcourage, die so in der Entwicklung in die Oberfläche, in den Vordergrund gespült hat. Der Begriff Barmherzigkeit umfasst sicher auch soziale Verantwortung, soziale Gerechtigkeit. Er umfasst sicher auch Zivilcourage, aber geht doch deutlich darüber hinaus. Das dürfen wir nicht vergessen. Schauen wir uns mal diesen Begriff ein bisschen näher an. Wo ist denn eigentlich, so die erste Frage, wo ist denn eigentlich Barmherzigkeit zu Hause? Wo kommt das Wort denn eigentlich her? Gott stellt sich selber seinem Volk gegenüber mit diesen Worten vor. Und damit bringt er das Wort Barmherzigkeit in ganz unmittelbaren Zusammenhang mit sich selber, mit seinem göttlichen Wesen, mit seiner Art, mit der er den Menschen begegnet, mit der er mit ihnen Umgang pflegen möchte. Da sagt Gott, denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er lässt euch nicht fallen, vernichtet euch nicht, und vergisst auch nicht den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss. Also Barmherzigkeit gehört grundlegend zu Gottes Wesen. Das Wort, das in der hebräischen Sprache im Alten Testament hier verwendet wird, bedeutet ursprünglich Mutterschoß, die Gebärmutter. Ja, es tut mir schon aufrichtig leid, aber da stehen wir jetzt als Männer erstmal ziemlich doof im Abseits, ja, wenn es um dieses Wort Gebärmutter und Mutterschoß geht. Da können wir einfach nicht so richtig mithalten. Aber das schadet uns ja auch nichts mal. Wir können nicht so richtig mitfühlen. Nicht aus erster Hand mitfühlen, wie es ist, wenn eine Mutter das kleine Kind zum ersten Mal in ihrem Bauch fühlt. Wir können es uns beschreiben lassen, aber stehen dann doch ein bisschen daneben. Wie es sich anfühlt, diesen kleinen Menschen in sich zu tragen und sich so völlig verbunden zu wissen mit ihm. Wie es ist, wenn dieses kleine Kind im Mutterleib stößt, wie es wächst und sich Raum schafft, wie es ist, wenn es sich dreht. Hier im Mutterschoß ist die Barmherzigkeit zu Hause. Wie eine schwangere Mutter mit ihrem Kind, das noch nicht einmal auf der Welt ist, so fühlt Gott mit uns Menschen mit. So sehr, quasi wie durch eine Nabelschnur, So sehr ist Gott mit uns Menschen verbunden. Voller Liebe, voller Fürsorge. Alle Barmherzigkeit, die wir als Menschen jemals empfinden könnten, geht auf diese Barmherzigkeit Gottes zurück. In den Klageliedern wird es so ausgedrückt: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen, ja, eben dieses Gefühl im Mutterschoß, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Das wird über Gott ausgesagt. Das heißt, du kannst überhaupt nichts unternehmen, um Gott von dieser Barmherzigkeit abzuspalten, abzutrennen. Du kannst nichts unternehmen, dass Gott nicht Barmherzigkeit dir gegenüber empfinden wird. Du kannst Gott davonlaufen. Du kannst dich ihm widersetzen. Du kannst ihn ignorieren. Du kannst ihn verspotten. Du kannst ihn hassen. Du kannst das hassen, was er liebt. Und kannst das lieben, was er hasst. Du kannst ihn anspucken. Du kannst ihn sogar kreuzigen. Aber du wirst es niemals verhindern können, dass er voller Barmherzigkeit dein Leben betrachtet, mit deinem Leben mitfühlt. Niemals kannst du es verhindern, dass er mit tiefer Liebe und unendlicher Barmherzigkeit mit dir verbunden ist. Noch am Kreuz wird er um Vergebung bitten für dich. Sein Herz und seine Gefühle sind ganz nah bei dir. Barmherzigkeit, das ist nun mal seine weiche Stelle. Sein Mutterschoß ist der Ort, an dem du deinen Stammplatz hast. Von da aus hast du das Licht der Welt erblickt. Du entspringst mit deinem ganzen Leben, du entspringst seiner Barmherzigkeit. Da ist deine Heimat, weil nirgends sonst auf dieser Welt jemand so tief mit dir verbunden ist, wie dieser allmächtige und doch zugleich barmherzige Gott im Himmel. Dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit ist und bleibt Teil seines Wesens. Du hast bei Gott einen Stein im Brett. Nicht, weil du so anständig wärst und es verdient hättest, sondern allein weil er Gott ist. Und die Barmherzigkeit bei ihm ihr Zuhause hat. Niemals und auch nicht eine einzige Sekunde lang in der ganzen Ewigkeit kannst du Gott dabei ertappen, dass er einmal nicht barmherzig wäre. Das gibt es nicht. Unermüdlich ist Gott dabei, dich von seiner Barmherzigkeit zu überzeugen und zu warten, dass du ihm jetzt selber dein Leben öffnest, um ihm Raum zu geben, dass er auch in dir Wohnung nehmen kann, einziehen kann. Hier ist das Zuhause der Barmherzigkeit, in Gottes Mutterschoß. Aber es geht noch weiter. Die Barmherzigkeit ist zu Hause im Verhalten seiner Menschen. Ja, das ist tatsächlich das Ziel, das Gott verfolgt. Auch mit dieser Barmherzigkeit, dass er auf Menschen trifft, die sich von ihm und seinem Erbarmen ausfüllen lassen, indem sie es ihm gleich tun und ihrerseits nun in dem Umfeld, in das sie hineingestellt worden sind, Barmherzigkeit an den Tag legen. Der Theologe Fritz Rienecker bringt es sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt, ich zitiere ihn: Barmherzig sind solche Leute, die zutiefst berührt und betroffen sind, dass ihnen von Gott her fort und fort etwas geschenkt wird, worauf sie nicht den geringsten Anspruch haben. Sie fühlen sich von der Barmherzigkeit umhüllt, wie das Meer das Fischlein ganz und gar einhüllt. Weil sie fort und fort von solch einem Meer der Barmherzigkeit umhüllt sind, die zurückweist in die Ewigkeiten vor aller Zeit und über unsere kurze Lebensspanne hinausreichen wird bis in die Ewigkeiten aller Ewigkeiten, können sie, also die Menschen, können sie gar nicht anders als barmherzig sein gegen den anderen. Die Pharisäer waren nur barmherzig gegen ihresgleichen, aber nicht gegen den Zöllner und Sünder und Heiden. Soweit dieses Zitat von Fritz Rienecker. Gott sucht also Menschen, die sich von seiner Barmherzigkeit ausfüllen lassen und die Barmherzigkeit, die sie erfahren haben, nun durch ihr Leben wieder andere Menschen erreicht. Wie zeigt sich nun diese Barmherzigkeit? Woran können wir sie erkennen und wie kann das in unserem Leben nun konkret geschehen? Was macht den Unterschied aus, ob ich selber nun jemand barmherzig oder hartherzig begegne? Im Neuen Testament wird es bei Jesus ganz deutlich, wie er Menschen gegenüber Mitgefühl zeigt. Zum Beispiel hat sich diese eine Szene zugetragen. Ich zitiere mal Matthäus Kapitel 9. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid. Und da haben wir genau dieses Wort wieder für Erbarmen, dieses Gefühl im Mutterschoß. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Wir merken hier gut, wie Jesus in dieser Szene tiefer blickt als die anderen Menschen. Die anderen Menschen würden vielleicht nur diese vielen Menschen sehen und diese viele Arbeit. Alle kommen sie, alle haben Erwartungen, haben Bedürfnisse, sind krank, wollen Zuwendung, wollen irgendeinen Zuspruch bekommen, wollen irgendwo in der Mitte stehen, Anerkennung haben. Alle wollen was von Jesus. Boah, Stress ohne Ende. Immer so im Blickpunkt des Interesses zu stehen, würden andere sehen. Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht nicht nur die viele Arbeit. Er sieht nicht nur das Fass ohne Boden. Egal wie viele er Menschen gesund macht, es wird immer Kranke geben. Egal wie viele Menschen er sättigt, es wird immer Hunger geben. Es wird immer Schmerzen geben. Es wird immer Tod geben. Egal was er macht. Und trotzdem wendet er sich den Menschen zu. Er sieht nicht das Fass ohne Boden, sondern er sieht die Menschen, die ihn brauchen. Er sieht die Not. Wir verschließen oft die Not, nein, die Augen vor der Not. Wir verschließen oft die Augen vor der Not, weil wir uns so hilflos fühlen, so ausgeliefert, so beansprucht. Jesus dagegen hat hingeschaut, wenn Menschen krank waren. Und er hat sich ihnen zugewandt. Jesus hat sich von der Not, die ihm begegnet ist, innerlich berühren lassen. Sein Mutterschoß regte sich. Wir meinen oft, dass wir uns von diesen schlechten Gefühlen freikaufen könnten. Wir meinen, es sei bereits barmherzig, wenn wir bei einer Hilfsgütersammlung Kleider und Spielsachen abgeben, die wir doch tatsächlich in Wirklichkeit gar nicht mehr brauchen, gar nicht mehr verwenden würden. Das ist sehr gut, Hilfsgüter zu sammeln für Menschen, die in der Not sind, aber wir können uns damit nicht freikaufen. Wir können damit nicht behaupten, damit sei nun unsere Schuldigkeit im Thema Barmherzigkeit getan. Und wir können jetzt fortan wegschauen, denn wir haben uns ja bereits in dieser bestimmten Sache mildtätig engagiert. Und jetzt kann uns die Not in unserem Umfeld egal sein. Die anderen können uns mal den Buckel runterrutschen, auf gut Deutsch. Denn wir haben ja was schon investiert. Und wir schauen jetzt weg vor der Not der anderen Menschen. Ja, keine schlechten Gefühle. Wir spenden uns frei. Während Jesus weint über der Not, die ihm begegnet. Und weint über unsere Hartherzigkeit anderen Menschen und ihrer Not gegenüber. Die Not, die uns oft so nah ist. Die oft gerade nebenan wohnt. Bei dem Ehepaar, die in ihrer Ehe die Hölle erleben und niemand haben, der mitfühlt. Die Not wohnt oft nebenan bei Leuten, die Tag und Nacht Schmerzen haben, aber niemand, der mit ihnen betet. Ja, natürlich, wir wissen nicht sicher, ob Gott ein Wunder tut und Heilung schenkt. Das ist allein seine Entscheidung. Aber wie oft wollte Gott uns schon als Wunder für diese notleidenden Menschen gebrauchen, indem wir für sie zur Apotheke gehen oder Essen vorbeibringen? Beim Hausbesuch ist mir was passiert. Da wurde ich von dem alten Herrn, er ist inzwischen schon verstorben, wurde von diesem alten Herrn sinngemäß so verabschiedet: Du bist ein Engel, dich hat Gott geschickt. Ich habe das natürlich sofort weit von mir gewiesen. Und was habe ich schon getan, habe ich mir überlegt. Was, liebe Zeit, also ja. Ich hab nur mit dem Hausbesuch, mit einem Schraubenzieher und mit einer Schere diese schier unendliche Kunstfaserschnur, die sich um die Walze seines Staubsaugers gewickelt hat, rausgepfriemelt. Die hat halt irgendwie eingesaugt vom Teppichboden, keine Ahnung, wie das Ding da reinkam. Und das Ding war so voll gestopft mit dieser Kunstfaserschnur, dass es nicht mehr vorwärts, sondern immer rückwärts ging. Und ich habe halt eine Schere genommen, einen Schraubenzieher, das Ding halt wieder befreit. Mehr war es nicht, ja. Für den alten Herrn war es ein Wunder. Das sind die Wunder, die Gott heute noch am liebsten tut. Seine Menschen, die ihm auf dem Herzen liegen, für andere Menschen, die ihm ebenfalls auf dem Herzen liegen, als Wunder zu gebrauchen, indem sie berührt werden von der Not, die ihnen vor die Tür gelegt wird. Dabei geht es bei der Barmherzigkeit sehr praktisch zu, weil es nur der Staubsauger ist. Es braucht nicht viele Worte. Man braucht auch bei Barmherzigkeit überhaupt nicht viel Bibelwissen oder tiefe Erkenntnisse. Einfach tun, was Gott mir getan hat. Einfach weitergeben, was ich selber von ihm empfangen habe. Es ist nicht mehr und doch so viel. Ist es zu viel, dass Gott das von seinen Leuten erwartet? Ist es zu viel verlangt, die Barmherzigkeit, die ich selber durch ihn erfahre, anderen Menschen nun ihrerseits zu gewähren? Ist es zu viel verlangt? Ich mag diesen selbstkritischen Unterton von Dichter Lothar Zenetti, wenn er schreibt, ich zitiere Zenetti: Es ist sicher, dass wir schneller fahren, höher fliegen und weiter sehen können als Menschen früherer Zeiten. Es ist sicher, dass wir mehr abrufbares Wissen zur Verfügung haben als jemals Menschen vor uns. Es ist sicher, dass Gott sein Wort niemals zu einer besser genährten, gekleideten und besser gestellten Gemeinde sprach. Nicht sicher ist, wie wir bestehen werden vor seinem Blick. Vielleicht haben wir mehr Barmherzigkeit nötig als alle, die vor uns waren. Ende des Zitats. Interessanter Gedanke. Angesichts unserer Unbarmherzigkeit oder unserer Hartherzigkeit haben wir Gottes Barmherzigkeit dringend nötig. Und in diesem Bewusstsein, dass wir weiter und vielleicht stärker als die Christen jemals zuvor auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind, sind wir den Menschen, die in unserer Umgebung Not leiden, wieder ganz nah. Wir haben Barmherzigkeit nötig, genauso wie die Menschen, die in unserem Umfeld Not leiden, die unser Erbarmen nötig haben. Das ist die Riesenchance, dass wir nicht von oben herab ihnen begegnen, als diejenigen, die schon alles können, deren Hunger schon komplett gestillt ist, sondern die hier als die Barmherzigkeit nötig haben, Barmherzigkeit gewähren können. Auf Augenhöhe Menschen, die auf Gottes Erbarmen weiter und vielleicht mehr als jemals zuvor angewiesen bleiben. Gelegenheiten zu dieser tätigen Barmherzigkeit gibt es auch in unserer Zeit mehr als genug. Wir brauchen nur wieder diesen Blick von Jesus dafür. Und dann werden wir die Menschen sehen, denen wir in ihrer Not helfen können. Und dann werden wir die Menschen sehen, denen wir barmherzig Vergebung gewähren, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Barmherzigkeit und Vergebung hängen ganz eng zusammen. Diese eine Geschichte von Jesus bringt es so ganz scharf auf den Punkt, wo er sagt, da war einer so viel schuldig und sein Herr hat ihm alles erlassen. Und er wiederum hatte nur so einen Mitarbeiter, der ihm einen geringen Betrag schuldig war. Und er ging zu dem hin und hat den kompletten Betrag eingefordert. Was haben wir, was Gott uns alles schon vergeben hat? Wo wir unsererseits nun aufgefordert sind, restlos anderen zu vergeben, als eine elementar wichtige, barmherzige Tat. Wer Vergebung empfängt, gibt Barmherzigkeit und Vergebung weiter. Dieses Jahr, am 12. Juni, ist in Florida ein außergewöhnliches Beispiel für Barmherzigkeit geschehen. Das ging in den Nachrichten rauf und runter. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Die Frau Adi Guzman de Jesus hat dem Mörder ihrer Tochter öffentlich vergeben. Ihre Tochter Lourdes wurde 2 Jahre zuvor, 2012, im Alter von nur 13 Jahren von dem damals 14-jährigen Jugendlichen Jordan Howe beim Spielen mit einer Pistole erschossen. Ja, der hat sie von seinem Stiefvater entwendet, hat hier rumgespielt und da hat sich ein Schuss gelöst, unbeabsichtigt, und diese Lourdes Guzman de Jesus im Genick getroffen. Und sie ist dann auch kurze Zeit später dann im Krankenhaus verstorben. Ihr Vater hat diesen Verlust nicht verkraftet, hat sich dann selber das Leben genommen. Und jetzt war die Adi allein da mit ihrer Not. Aber ließ sich nicht davon abhalten, ihrerseits Gutes zu tun. Denn noch bevor es zum Prozess kam, wurde festgelegt, dass dieser jugendliche Täter nicht ins Gefängnis musste. Weil eben diese Mutter sich ganz stark dafür eingesetzt hat. Dieser Junge, der hat ihre Tochter zwar getötet, aber er soll nun seine Schulausbildung, seine schulische Laufbahn, seine Berufsausbildung fertig machen können. Es hilft doch nichts, im Gefängnis zu sein. Er soll draußen bleiben. Unermüdlich hat sie vorgesprochen und für diesen Jungen Wort erhoben. Nicht noch ein Leben, so war ihr Motto, nicht noch ein Leben sollte zerstört werden. Und jetzt im Juni, am 12. Juni, kam es dann nun zu diesem Prozess wegen Totschlags. Der Jugendliche, 16 inzwischen, hat die Tat sofort eingestanden und auch die Angehörigen um Vergebung gebeten. Das war überhaupt nicht das Thema. Aber jetzt kam es zu dieser spektakulären Begegnung zwischen dem Täter und der Mutter des Opfers im Gerichtssaal. Die Mutter saß schon bereits an ihrem Platz und der Jugendliche wurde hier reingeführt. Und dann steht jetzt Adi Guzman de Jesus auf, geht auf diesen Jugendlichen zu und umarmt ihn. Vor all den Beamten, vor all den Zuschauern, vor allen Leuten. Eine starke Geste für Vergebung, für Barmherzigkeit. Alle Anwesenden waren berührt und selbst die Richterin, Frau Wenzer, sagte danach, noch immer unter diesem starken Einfluss von dieser barmherzigen Geste, sie sagte zu dem Jugendlichen, in 20 Jahren habe ich hier im Gerichtssaal mit angesehen, wie sich menschliche Tragödien entfalteten. Ich konnte mir niemals auch nur vorstellen, wie die Mutter eines Opfers den Mörder ihres Kindes umarmen würde. Ich hoffe und bete, dass du diese Gelegenheit, die du erhalten hast, nicht verschleuderst. Was könnten Christen in unserer heutigen Zeit an Einfluss nehmen, wenn sie die Barmherzigkeit anderer Menschen gewähren könnten, wenn sie vergeben würden, Menschen freisetzen von ihrer Schuld, wenn sie anderen Menschen so begegnen würden, wie sie selber es erleben, dass Gott ihnen begegnet, voller Mitgefühl. Das ist die beste Öffentlichkeitsarbeit für Gottes Königsherrschaft, dass die Menschen das tun, was sie von ihm empfangen. Das ist das stärkste Zeichen in einer von Gott losgelösten Welt, das deutlich macht, Jesus hat an Einfluss nichts eingebüßt. Er verändert Menschen. Harte Herzen werden barmherzig. Zu allen Zeiten, und wir können die Kirchengeschichte über 2000 Jahre studieren und werden es immer bestätigt finden, zu allen Zeiten hat das die Christen ausgezeichnet, dass sie der Not begegnet sind. Dass sie selber durch Jesus Barmherzigkeit erfahren und von ihm zudem noch für ihr barmherziges Verhalten beglückwünscht werden, ist doch dafür Ansporn genug, oder? Was hindert uns noch? Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Nach einer kurzen Zeit der Stille schließe ich mit einem Gebet von hier vorne ab. Jesus Christus, in einer Zeit, die so massiv vom Egoismus geprägt ist, von dem Ausfahren der Ellenbogen, von dem Beharren auf Rechten und Ansprüchen, brauchen wir Barmherzigkeit, dass wir gegen diesen Strom schwimmen können. Wir brauchen dein Erbarmen, Herr, dass unsere harten Herzen, die gleichgültig sind für die Not anderer, aufgeweicht werden durch dein Erbarmen. Jesus, während wir einen Platz haben in deinem Mutterschoß und von deiner Barmherzigkeit jeden Tag leben und uns darüber freuen, wie liebevoll und mild du uns begegnest, bewirke du, dass in unserem Mutterschoß Menschen Raum finden, dass sie durch unser Verhalten deiner Barmherzigkeit begegnen. Lass unser Leben Auswirkungen haben, Einfluss haben, dass deine Barmherzigkeit sich Raum schaffen kann in uns und durch uns hindurch. Danke, dass du uns voller Erbarmen begleitest. Amen.